ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Keine Erfolgsaussicht, Frauke Brosius-Gersdorf.
Die Jura-Professorin Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur für einen Posten beim Bundesverfassungsgericht zurück.
Ihr sei weiterhin von der CDU-CSU-Fraktion signalisiert worden, dass ihre Wahl ausgeschlossen sei.
Bedrohlich nannte die Rechtsprofessorin, dass im Netz organisierte Desinformationskampagnen bis ins Parlament reichten.
Die Debatte wurde auch in den sozialen Medien geführt, dort allerdings teilweise voller Hass und mit falschen Anschuldigungen.
Das waren, glaube ich, die wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche, der Aufreger der Woche. Gleich mehr von einem Insider des Bundesverfassungsgerichts dazu. Dann stelle ich Ihnen den Doc-Film Watching You von Klaus Stern vor, produziert von HR, WDR und RBB, der sich den CEO von Palantir, Alex Karp, vorgenommen hat. Und Michael Mayer klärt uns auf, wie Medien mit WhatsApp arbeiten. Und das alles wie gewöhnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Hochschulprofessorin Dr. Frauke Brosius-Gersdorf, die von der SPD als Bundesverfassungsrichterin vorgeschlagen wurde, hat also verzichtet auf ihre Kandidatur. Zitat aus ihrer Begründung: Teile der CDU-CSU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab. Zudem droht ein Aufschnüren des Gesamtpakets für die Richterwahl, was die beiden anderen Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht gefährdet, die ich schützen möchte. Zitat Ende. Bevor ich auch zur Medienkritik von Frau Professor Brosius-Gersdorf komme, begrüße ich zunächst am Telefon Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts AD. Herzlich willkommen im Medienmagazin.
Ja, guten Tag, Herr Wagner.
Sie haben, wenn ich nichts überlesen habe, 11 Jahre Erfahrung als Bundesverfassungsrichter. Ihr Amt traten Sie am 1. Oktober 2007 an. Lief denn bei Ihnen alles glatt?
Nein, bei mir ist auch nicht alles glatt gelaufen. Das ist immer so bei diesen Wahlen. Das sind ja Personalentscheidungen, die möglichst wenig öffentlich diskutiert werden sollen. Über diesen Fall jetzt, über diesen Unfall können wir ja später reden. Es geht nie direkt. Es gibt immer mehrere Kandidaten, wo man auswählt, wo man sagt, wie es mir passiert ist, jetzt noch nicht, erst später. Also das ist durchaus üblich. Auch, dass Kandidaten ausgewechselt werden. Die Parteien tragen ihre Vorschläge in den Wahlausschuss. Und der Wahlausschuss sortiert dann durchaus und ändert auch manchmal noch. Das ist also nichts Neues. Das ist tägliches Geschäft.
Aber erklären Sie ruhig nochmal, wie das bei Ihnen war. Denn Sie wurden ja schon 2005, glaube ich, vorgeschlagen von Erwin Teufel, damals Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Und das hat ja auch nicht gleich geklappt.
Genau, das hat bei mir nicht geklappt, weil der damalige hessische Ministerpräsident Roland Koch meinte, es sollte zuerst ein anderer Kandidat zum Zug kommen. Den hat man dann auch gewählt und dann hat man mir gesagt, 2 Jahre später ist die nächste Wahl, dann kommen Sie ran. Also das ist eine Überlegung, wie das Personaltableau optimal zusammengesetzt wird, die der Wahlausschuss beurteilt. Und das kann heißen für einen Kandidaten ja oder nein. Das kann aber heißen, nicht jetzt, sondern später.
Also ist ein politischer Streit um die Besetzung von Bundesverfassungsrichtern dann doch der Regelfall?
Das würde ich so nicht sagen. Also einmal, es ist ja nicht ein politischer Streit, sondern es ist mehr ein Streit um die Eignung einer Person. Das Politische ist ja im Grunde genommen schon damit erledigt, dass die Parteien vorschlagen. Und die sagen, wer passt überhaupt in das Gericht. Man darf das politisch auch nicht tagespolitisch sehen, sondern es ist mehr die Suche nach einem Kandidaten, der in das Gericht passt, also der einmal qualifiziert ist natürlich, der sich einfügt in einen Senat. Das sind ja 8 Mitglieder, die miteinander 12 Jahre zurechtkommen müssen und die das Grundgesetz auslegen können. Also es ist ein Findungsvorgang, der wird zwar vom Bundestag und Bundesrat bestimmt, weil die das Wahlorgan sind, aber es ist in erster Linie keine politische Frage. Viele Wahlen sind ja auch völlig diskussionslos durchgegangen.
Aber nun kann man sich dennoch fragen, als politisch interessierter Staatsbürger, warum entsenden politische Kräfte Richter in ein Organ, das in der Gewaltenteilung dann aber wiederum politikunabhängig agiert? Also warum wählen sich zum Beispiel die Richter nicht selbst?
Das tut man deswegen nicht, weil das dann etwas versteinern würde. Die Richter brauchen ja auch eine demokratische Legitimation für ihr Amt. Sie legen das Grundgesetz aus. Woher nehmen Sie die Legitimation? Und da sagt man, die soll unmittelbar von der ersten Gewalt kommen.
Also es ist die Legislative in dem Fall?
Die Legislative, genau. Also Bundestag und Bundesrat, die wählen ja im Wechsel. Und in anderen Ländern gibt es durchaus diese Kooptationsverfahren. Aber das heißt dann, dass ein Gericht sich doch sehr selbst, sehr von der Realität abhebt und nur auf das eigene Geschehen achtet. Also die Kooptationen sind immer die Wünsche der Richter und die sollten da eigentlich nicht bestimmt sein. Also ich finde das System, dass das Parlament wählt, gut.
Auch angesichts der Tatsache, dass man mal nach Polen in die Vergangenheit schaute, wo die PiS-Partei das Verfassungsgericht dort in Polen entmachtet hat quasi und auch angesichts der Entwicklung in den USA, ist das immer noch eine gute Idee, dass Politiker bestimmen, wer praktisch unabhängig darüber wacht, ob die Verfassung eingehalten wird?
Also ich meine schon, es gibt Unfälle, es gibt Schwierigkeiten bei der Wahl. Wir haben ja nun erfreulicherweise die Vorschrift, dass die Wahl eine Zweidrittelmehrheit braucht. Das ist die grundgesetzändernde Mehrheit. Man sagt, wer das Grundgesetz auslegt, soll dieselbe Legitimation haben, wie die, die das Grundgesetz erlassen haben. Und diese Zweidrittelmehrheitshürde sorgt ja dafür, dass die Parteipolitik hinten anstehen muss, weil man immer, wie gerade jetzt gesehen, die Opposition mit ins Boot nehmen muss. Also es kann nicht wie in den USA ein Präsident und ein Senatsausschuss bestimmen, und wenn die Mehrheit haben, schiebt das durch, sondern wir hatten bisher immer den Fall, dass man es mit der Opposition machen muss. Drum auch diese internen Absprachen, wer vorschlagen darf.
Ist dieses Verfahren eigentlich von den Grundgesetzvätern seinerzeit 1949 so bis heute unverändert geblieben?
Nein, das Verfahren hat 2015 eine grundlegende Änderung erfahren. Zuvor, die ganzen Jahrzehnte bis 2015, hat der Wahlausschuss, bestehend aus 12 Abgeordneten des Bundestages, nach Fraktionsproporz zusammengesetzt, mit Zweidrittelmehrheit endgültig über die Wahl entschieden. Der Ausschuss tagte nicht öffentlich, die waren zur Geheimhaltung verpflichtet. Also alle Probleme, die heute aufgetreten sind, traten damals auch häufig auf und man hat sie intern im kleinen Kreis ohne öffentliche Personaldebatte gelöst. Jetzt seit 2015 sagt man, der Bundestag muss im Plenum, also 630 Abgeordnete, müssen mit Zweidrittelmehrheit auch die Wahl beschließen.
Was war der Grund dafür?
Man wollte eine höhere Legitimation für die Verfassungsrichter, nicht nur durch 12 Personen des Wahlausschusses, sondern durch die 630 Abgeordneten des Bundestages. Und im Grundgesetz steht, dass der Bundestag die Verfassungsrichter wählt. Und dann hat man gesagt, das muss das Plenum sein. Das ist eine Auslegung, die ist nicht zwingend. Das könnte auch ein Ausschuss des Plenums sein. Aber man wollte eine größere demokratische Legitimation geben. Und jetzt haben wir die Situation, wir brauchen auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Der Bundestag ist das eminent politische Organ und man kann von dem nicht erwarten, dass er einfach das, ich darf es jetzt mal so ausdrücken, abnickt, was der Wahlrechtsausschuss vorschlägt. Und in die Situation sind wir jetzt gekommen. Und deshalb wird darüber diskutiert, obwohl im Gesetz steht, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, dass der Bundestag ohne Aussprache und mit verdeckten Stimmzetteln wählt. Also das Ganze sollte ebenso diskret erfolgen wie in dem Wahlrechtsausschuss. Und wir haben jetzt die Diskussion sozusagen zeitlich vorgezogen in die Medien, in die Öffentlichkeit. Das ist der eigentliche Unfall.
Den man natürlich korrigieren könnte, aber man könnte auch sagen, dass diejenigen, die auserwählt werden, auch ein bisschen dann widerstandsfähiger sein müssen gegenüber einer öffentlichen Diskussion. Ist das die Folge?
Das ist wohl zu erwarten. Das hat auch eine negative Folge. Es wird sicher etliche in Frage kommende Personen geben, wenn man die anfragt, ob sie im Falle ihrer Wahl das Amt annehmen würden, die von vornherein abwinken und sagen, dieser Diskussion, die doch sehr persönlich ist und die auch sehr pejorativ werden kann, haben wir ja in diesem Verfahren gesehen, der stelle ich mich nicht, die von vornherein abwinken.
Nun werden die Medien ja gern als vierte Säule oder vierte Gewalt bezeichnet, neben der Legislativen, Exekutiven und Judikativen. Frauke Brosius-Gersdorf äußerte sich in ihrer Erklärung zum Verzicht auch kritisch gegenüber Medien. Nach ihrem Auftritt bei Markus Lanz habe sich zwar die Debatte um ihre Person, Zitat, deutlich versachlicht und wurde sie ganz überwiegend inhaltlich geführt. Aber erstaunlich ist, dass im Politikteil eines Qualitäts- und Leitmediums einzelne Journalisten zunächst Speerspitze eines eher abschneidenden Journalismus waren. So wurde im Blatt das Narrativ einer ultralinken Aktivistin geprägt, obwohl die Verantwortlichen wissen mussten, dass hiermit ein wirklichkeitsfremdes Zerrbild gezeichnet wird. Der Kampagnencharakter manifestierte sich auch in Artikeln über meine Position zum Schwangerschaftsabbruch. Zitat Ende. Wie nehmen Sie denn, Herr Professor, die Rolle von Medien wahr bei der Besetzung von hohen Ämtern? Ist Kampagnenjournalismus ein aktuelles Phänomen oder kennen Sie das auch?
Also was macht denn journalistische Äußerung zur Kampagne? Da würde ich dahinter stehen, dass das irgendwie gesteuert ist, immer in eine bestimmte Richtung gehen soll. Die Journalisten, das ist ja gerade der Clou unserer Pressefreiheit, sollen sich frei ihre Meinung äußern dürfen, wovon sie überzeugt sind, sollen die Fakten darlegen dürfen. Also, dass das eine Kampagne ist, kann man wohl kaum schließen daraus, dass Leute anderer Meinung sind. Und ich verstehe, diese Personendiskussionen führen sehr leicht zu Verletzungen. Diese Personendiskussion, die konkrete, ist auch ganz unglücklich gelaufen. Aber dass wir jetzt mit Schuldzuweisungen und Kampagnen und Ehrabschneidung und Ähnliches reden, ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht. Das eigentliche Unglück ist, Personaldebatten sollte man in diesem Fall nicht führen, allenfalls hinter verschlossenen Türen. Es steht im Bundesverfassungsgerichtsgesetz auch ausdrücklich drin, dass der Bundestag, ich werde Ihnen das jetzt mal wörtlich vorlesen, ohne Aussprache mit verdeckten Stimmzetteln wählt. Das heißt also, die Wahl ist geheim, es findet keine Personenaussprache. Und das Unglück ist, dass das jetzt passiert ist, aber nicht im Parlament, und dass man das sozusagen vorgezogen hat. Das kommt natürlich auch daher, dass die Fraktionen und die beteiligten Personen in der Aussage immer härter geworden sind und sich verkeilt haben.
Nun verstehe ich den Vorwurf des Kampagnenjournalismus eher nicht jetzt als Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern dass hier offenbar ein Qualitätsmedium seiner eigentlichen Pflicht zur sachlichen Fakten Check-Rolle nicht nachgekommen sei, weil Frau Borisius-Gerstorf ja hier auch mit falschen Schuldzuweisungen konfrontiert wurde und sie jetzt auch noch zusätzlich in ihrer Erklärung sagt, dass besonders auch die sozialen Netzwerke zum Teil KI generiert, Desinformation und Diffamierungen ausgelöst haben. Und weist dann dem Parlament wieder die Schuld zu, ich zitiere, von politisch verantwortlichen Funktionsträgern wie Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion, die für bürgerliche Werte wie Anstand, Respekt und Verantwortungsbewusstsein stehen, darf und muss man erwarten, dass Grundlage ihrer Entscheidung nicht ungeprüfte Behauptungen und Stimmungen, sondern Quellen und Faktenanalysen sind. Die Politik muss gegenüber von bestimmten Seiten geführten Kampagnen Resilienz zeigen. Zitat Ende. Also mal unterstellt, der Anteil von Falschinformationen hat sich in der Medienöffentlichkeit deutlich erhöht, zu dem Zeitpunkt, als Sie Bundesverfassungsrichter waren. Aber ist die politische Klasse aus Ihrer Beobachtung jetzt irgendwie naiver geworden als noch vor 20 Jahren?
Nein, das würde ich sicher nicht sagen. Aber dieser Brief, wo sie auf eine Wahl verzichtet, der ist ja geprägt von persönlicher Verletzung, also mit Kampagne und eher abschneidend und Ähnlichem. Und das auch bestimmt, es werden ja bestimmte Personengruppen belobigt und andere werden an die Seite gestellt, sie haben die Kampagne geführt. Das zeigt doch, dass das Ganze sehr persönlich geworden ist, von beiden Seiten aus. Ich glaube, damit kommen wir jetzt auch nicht weiter. Dieses Verfahren ist sowohl publizistisch als auch im Wahlverfahren schief gelaufen. Da haben einige Personen Schuld dran. Ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, dass wir das jetzt mal vergessen. Mir liegt dran, dass wir jetzt die richtigen Richter wählen. Es sind drei zu wählen, dass wir jetzt zu den richtigen Kandidaten kommen und dass das nicht nochmal passiert. Mit Kampagnen und Ehrabschneidungen und Vorwürfen ist nichts gewonnen.
Und Ihre eigene Biografie beweist ja, dass man sie auch ruhig ein zweites Mal dann in die Debatte werfen kann.
Ja, da muss ich noch auch zu sagen, es ist immer von der Kandidatur die Rede. So ist das Verfahren natürlich nicht. Man bewirbt sich nicht, man ist kein Kandidat, sondern man wird gefragt vom Ministerium, ob man im Falle einer Wahl das Amt annehmen würde. Und sonst geht das idealiter alles hinter verschlossenen Türen und dann wird gewählt. Also es ist keine Bewerberlage, wo man seine Bewerbungsunterlagen einreicht.
Vielen Dank für diese Klarstellung und Einschätzung und Bewertung. Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff war das, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts AD. Dankeschön für das Gespräch.
Ja.
Herzlich willkommen zu Palantirs Investorentag. Wir sind sehr glücklich und stolz, Sie hier dabei zu haben. Das Interessante an Palantir ist, dass wir Systeme bauen, 5 bis 10 Jahre bevor die Öffentlichkeit bemerkt, dass diese Art, die Welt zu betrachten, ihre Institutionen retten wird und in vielen Fällen sogar ihr Leben.
Also Palantir gibt es seit 17 Jahren und Palantir hat noch nie Gewinne geschrieben.
Wie kann das sein?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich kannte den Namen Palantir und ich habe mich auch damit befasst. Also Palantir hat oft eine Software, von der die Polizei sagt, sie ist uns sehr hilfreich. Palantir ist eine Verführung, den sich unser Rechtsstaat entziehen muss.
Eine Kritik an Palantir ist ja immer wieder, dass man einen Teil Software verkauft und die entsprechenden Behörden dann abhängig macht von dieser Software.
Ich denke, viele Dinge beim Start von Palantir und auch in meinem Leben sind nur wegen 9/11 so gekommen. Das war wirklich der entscheidende Wendepunkt, der dahin führte, wo wir jetzt stehen. Die Regierung sagte, das war ein enormes Geheimdienstversagen, worum wir uns jetzt kümmern müssen. Und für das Pentagon und die CIA hieß das, diese Terroristen sind verrückt, haben es aber geschafft, unsere Infrastruktur mit großer Leichtigkeit zu hacken. Um sie zu kriegen, werden wir unsere Tür ein kleines Stück öffnen. Für die Verrückten. Lasst ein paar Verrückte rein.
Unser Produkt kann zum Töten von Menschen eingesetzt werden.
Geht es um Zielbestimmung für Drohnen?
Um jede Art von Zielbestimmung. Wenn Sie irgendwo auf der Welt einen Terroristen suchen, nutzen Sie dafür wahrscheinlich unser Regierungsprodukt. Und um die Person auszuschalten, nutzen Sie vermutlich ebenfalls ein Produkt von uns.
Watching You, die Welt von Palantir und Axel Karp in dieser Woche im linearen Ersten und natürlich in der ARD-Mediathek noch ein halbes Jahr. In der Leitung begrüße ich den Autor und Regisseur Klaus Stern. Hallo.
Hallo.
Kennt man bei Palantir unseren Interviewtermin? Was denken Sie?
Ich glaube nicht, Alter. Dafür sind wir zu unwichtig, wir beide.
Aber immerhin, als Sie bei der hessischen Polizei gefilmt haben, da waren die Berater oder Mitarbeiter von Palantir plötzlich weg.
Warum sind denn heute keine Leute von Palantir da?
Hintergrund, warum wir heute keinen von der Firma Palantir antreffen, ist ganz pragmatisch. Es ist Montag und die Jungs und Mädels, die fliegen in der Regel aus aller Welt ein. Das heißt, die kommen montags, wenn sie früh sind, Mittag. Das ist heute lustigerweise nicht der Fall. Wir haben aber ansonsten Montagabend, Dienstagmorgen in der Regel hier volles Haus.
Ja, die waren gewarnt. Sie wollten auch nicht gefilmt werden. Die haben wahrscheinlich Instruktionen von Alex bekommen, dass sie nicht da sein sollten. Also alle Leute, die rund mit Palantir zu tun haben, haben Nesselfieber und haben eine allergische Reaktion, wenn Kameras in der Nähe sind.
Sie zeigen zu Beginn ganz kurz ein Cover des US-Wirtschaftsmagazins Forbes, bei dem ganz deutlich wird, dass es sich um ihren Protagonisten handelt, dem CEO von Palantir. Darauf vergleicht man ihn mit Big Brother, den Diktator des Überwachungsstaates in George Orwells Roman 1984. Der Satz Big Brother is watching you ist darin die Ermahnung, dass sich alle Bürger brav benehmen sollen, weil kein Detail ihres Lebens verborgen bleibt. Warum haben Sie in Ihrem Filmtitel auf den vollständigen Satz verzichtet? Ihr Film heißt ja nur Watching You.
Der Titel ist zu lang, ganz klar. Und uns ist aber so, dass ich will die Ambivalenz natürlich ausdrücken. Sprich halt eben, schaut Alex uns an oder schauen wir auf Alex? Weil wir schauen ja im Endeffekt auf Alex und durchleuchten ihn mit ganz altertümlichen Methoden, natürlich mit Recherche.
Wie lange haben Sie an diesem Film gearbeitet?
Auf die Idee bin ich gekommen, weil 2017, und da habe ich mich in einem Biergarten in Kreuzberg mit meinem Freund Thomas Giefer getroffen und der sagte, er hätte so einen Typen auf dem Cover gesehen, mit dem hätte er in den 90er Jahren mal einen Dokumentarfilm gedreht. Und da wäre er in New York gewesen, wäre eine tolle Zeit gewesen, ein toller Typ und auch eher ein Linker und ein bisschen Spinnert, aber super Typ. Und ich habe, man kann sagen, so im Mai 17 habe ich angefangen und jetzt haben wir 2025 im August.
Und Sie fangen auch mit diesen Videosequenzen aus dem Jahr 1997 von Thomas Giefer an.
Du läufst so, wie du normalerweise läufst und guckst, wie du normalerweise guckst. Du musst auch auf mich nicht achten, ich achte auf dich.
Ich bin erstmal schlecht reingekommen, weil ich dachte, was ist denn das? Ist das ein Making-of, wie ein Dokumentarfilm entsteht? Weil damals war Alex Karp noch schüchterner vielleicht als heute, aber er ließ sich durch ihren Kameramann lenken und leiten wie ein Schauspieler. Und letzten Endes war er ein Protagonist, der wiederum in einem Film eine Rolle spielte, wo sich jemand der Kamera verweigerte. Und jetzt ist Alex quasi in derselben Rolle, was er auch bemerkt hat, als er von Ihnen gefilmt wurde.
Und wir haben einen Film zusammen gedreht. Ah, okay, schon mal. Jemand, der nicht unbedingt haben wollte, der einen Film über ihn gedreht wird. Und jetzt dreht er einen Film über mich, obgleich ich das nicht will. Das ist der Wahnsinn.
Man sieht in Ihrem Film, wie Alex Karp immer wieder vor Ihnen ausbüchst, mehr oder weniger sehr freundlich, aber dann doch wie ein Fisch durch die Fischerhände watscht. Wie haben Sie ihn denn off the record noch erlebt?
Also ich habe ihn off the record als sympathisch, lustig erlebt, aber er hat natürlich, mir geht es noch nicht darum beim Film, dass er mir ein Interview gibt oder so. Beim Interview würde er mir nichts anderes erzählen, als das, was er den anderen Leuten auch erzählt hat. Und nach der Kinopremiere oder der war Eröffnungsfilm beim Münchner Dokumentarfilmfest vor 1500 Leuten im Deutschen Theater. Da war Alex natürlich eingeladen, er kam aber nicht. Aber es kamen Palantir-Mitarbeiter und es kam auch die Bürochefin von Deutschland, von Palantir, die das Büro von Alex Karp verwaltet hier in Deutschland. Und die hat mir am nächsten Tag gleich eine Mail geschrieben und sagte, wie toll und wie differenziert sie den Film findet. Und hat dann auch darum gebeten, dass man doch Alex würde die ganze Zeit fragen, wie er im Film wegkommt. Und man möge ihr doch bitte einen Link schicken. Das habe ich erstmal nicht getan, aber es dann nach 4 Wochen habe ich dann ihr doch einen Link gegeben. Und Alex hat sich den Film wohl angeschaut. Ich weiß aber seine Reaktion darauf oder wie er den findet, weiß ich bis heute nicht. Umso überraschter war ich dann, dass ich eingeladen wurde nach München zur Buchvorstellung von dem neuen Buch von Alex Karp, was auf Deutsch gerade erschienen ist, The Technological Republic, ins Käferschenkel in der Brinzigentenstraße und dachte, ja, und wurde persönlich von der Büroleiterin eingeladen und dachte, ja, gehe ich doch hin. Und es ist doch interessant, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie die sich so untereinander, wie sie sich verhalten, wie sie feiern, wie sie sich freuen. Und wurde dann, wo ich am Marienplatz stand, 90 Minuten vorher, bin 500 Kilometer gefahren und wurde dann wieder ausgeladen mit der Begründung, leider müsse der Abend heute, die Buchvorstellung fällt leider aus. Und deswegen wäre meine Einladung obsolet. Dachte ich, ja, ist aber komisch und so. Die sind zwar manchmal ein bisschen verpeilt, aber das kann ja nur auch nicht sein. Und bin ich dann trotzdem hingefahren zu der Veranstaltung, zu der Käferschenke. Und wo ich ankam, habe ich gesehen, dass Leute reingegangen sind und natürlich hat die Veranstaltung stattgefunden und ich wurde von Palantir tatsächlich angelogen. Man wollte mich unbedingt nicht dabei haben auch und hat großen Aufwand betrieben, dass man mich wieder ausgeladen hat auch. Und habe mich da hingestellt, bin dann zum Eingang und gesagt, ist das hier ernst? Wollen Sie mir, also Sie laden mich ein und dann laden Sie mich wieder aus und dann lügen Sie auch noch, dass die Veranstaltung ausfallen würde? Und natürlich muss man sagen, das steht pass pro toto, finde ich, für Palantir. Die wollen unsere Steuergelder haben und die wollen mit uns Geschäfte machen, den deutschen Staat auch und wollen verlässlich sein. Und dann lassen sie, wenn mal eine kritische Stimme kommt, auch wird der gleich eliminiert. Ne?
Aber die Hauptrolle ist natürlich der Überwachungsstaat, der möglich wird durch seine Software. Was war denn nun der tatsächliche Impuls, das zu einem großen, abendfüllenden Dokumentarfilm zu machen?
Naja, ich mache seit 25 Jahren Dokumentarfilme und suche mir natürlich immer Themen, die nicht gesetzt sind, wo eine Leerstelle ist, wo ich denke, wow, das könnte wichtig werden auch. Und innerhalb der ARD war es fast ein Wettbewerb darum, welche Sender da federführend sein darf.
Ich musste beim Sehen Ihres Filmes an Thomas de Maizière mich erinnern, der mal diesen Satz gesagt hat als Innenminister, Bundesinnenminister.
Ja, verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Das schön, ja. Als er mal in der Pressekonferenz gerade auch nach Terrorismusdetails gefragt wurde, was ist die Alternative zu dieser Software, die es ermöglicht, Verbrecher zu finden weltweit? Weil Palantir, das muss man sagen, ist ein riesengroßer Datenstaubsauger mit der Möglichkeit, die Daten so zu strukturieren, dass man sogar voraussehen kann, wann ein Verbrechen wo passiert. Das ist natürlich eine geniale Erfindung, oder?
Na, da würde ich mal ganz klar widersprechen, dass natürlich Palantir das nicht sehen kann, wo ein Verbrechen passiert. Sie behaupten das natürlich, weil das natürlich ein super Verkaufsargument ist. Und man muss natürlich sehen, wir regen uns immer auf und sagen, guck mal, was bei den Chinesen so los ist, dass die von ihrem Staat, von ihren Gesetzgeber, vom großen Präsidenten überwacht werden und dann demnächst, wenn sie schlechte Social-Punkte haben, nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen und Hausarrest bekommen auch. Jetzt kann man sagen, hey, wenn Palantir in die falschen Hände kommt, nehmen wir mal an, die AfD gewinnt die nächste Bundestagswahl und stellt den Bundeskanzler. Was heißt das dann für uns?
Aber es gibt doch, das zeigen Sie im Film ja auch, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, wo gesagt wird, dass das zu weit geht mit dem Überwachungsstaat.
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Regelung, die Gesetze, wie Palantir angewendet werden darf, dass das innerhalb der Bundesländer neu geregelt werden muss. Und die Bundesländer haben, sprich Hessen zum Beispiel, hat das neu geregelt und hat die Gesetze dementsprechend mit CDU und SPD-Mehrheit neu angepasst auch. Zwar sagen sie, sie verwenden keine KI innerhalb des Tools, aber ansonsten läuft Palantir ich sage nicht vollumfänglich auch, er hat vielleicht ein paar Einschränkungen auch, aber es funktioniert und wird angewandt in Hessen.
Ja, und jetzt gab es ja in dieser Woche, der Zufall wollte es so, dass es im Umfeld ihrer Ausstrahlung ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gab.
Das Bundesverfassungsgericht billigt die Staatstrojaner zur Aufklärung von Straftaten nun weitgehend und sorgt damit für Klarheit bei den Ermittlern. Weil es sich aber um einen schweren Grundrechtseingriff handelt, darf die Software nur eingesetzt werden, wenn es sich um besonders schwere Straftaten handelt.
Also es ging um den Staatstrojaner. Das ist also Spionagesoftware, die man installieren kann, auch in Verdachtsfällen, sogar bei Journalisten. Haben Sie eigentlich mal geguckt, ob Sie auf Ihrem Handy Palantir-Software haben?
Ich habe tatsächlich letztens von Reporter ohne Grenzen habe ich mein Handy durchchecken lassen und geguckt, ob irgendwelche Software drauf ist, die mich abhört. Nein, sie ist nicht drauf.
Und dieses Gespräch ist ja öffentlich, also insofern besteht auch jetzt keine Gefahr. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man schaumgebremst durchs Leben geht und sagt, naja, vielleicht passieren ja hier Dinge, die sich erst als illegal herausstellen, hinterher in der rückwärtigen Betrachtung und der Staat macht's halt trotzdem.
Genau. Das ist ja das große Rätsel, dass man sagt so, und wie der Staat sagt ja auch, wir kontrollieren Palantir, wir haben Palantir im Griff, das ganze System ist nicht ans Netz, ans Internet angeschlossen auch und wir wissen genau, was die tun, es gibt keine Backdoors. Aber das würde ich natürlich bezweifeln auch, wenn man sagt, naja, wer hat denn von normalen Polizisten, wer hat denn da die Ahnung und kann die Palantir-Ingenieure, wer kann denen das Wasser reichen auch? Ich denke mal, dass Palantir, gerade wenn Updates zum Beispiel draufkommen oder so, ist ja ein permanenter Austausch. Nehmen sie unsere Daten dann vielleicht mit oder nicht mit? Das ist ja immer die große Frage. Gehen die in die USA mit unsere sensiblen Daten oder bleiben die wirklich da in einem geschlossenen Raum, wie man das im Film sieht?
Ja, nochmal zurück zu Ihrem Film. Sie verweben ja die Rolle der Persönlichkeit von Alex, also Alexander Karp, mit der Philosophie von Palantir. Sie zeigen, aus welchem Elternhaus er kommt, dass er eine jüdische Vergangenheit hat und möglicherweise auch getragen ist von diesem Weltschock des Holocaust und dann auch noch vom 11. September 2001, als in den USA diese Terroranschläge waren, dass man dann gedacht hat, mit Unterstützung der CIA, wir müssen jetzt hier gewappnet sein.
Als ich bei der CIA war, da waren wir sehr gut, ja. Aber wir wussten nicht genug über Metadaten. Wir hatten wirklich ein echtes Problem mit Metadaten. Weil es einfach so viel ist. So viel. Also, wie sind wir vorgegangen? Der Fortschritt kam dann dank Silicon Valley und Alex Karp. Es hat mir immer gut getan, mit ihm zu reden. Er konnte Dinge mit Algorithmen tun, zu dem andere nicht in der Lage waren. Er ist verführerisch. Er betrachtet die Dinge anders. Und für mich war das ein echtes Aha-Erlebnis.
Und man sieht auch, wie sie ihn zeigen mit Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Und man weiß, dass diese Software in der Ukraine, ich sage mal der ukrainischen Seite, hilft, im Krieg zumindest Erfolge zu haben. Wohl wissend, dass natürlich auch auf russischer Seite Software eingesetzt wird in diesem Krieg. Also es ist eine sehr ambivalente Sache, die sie da uns vorführen. Was ist denn nun Ihr Rat? Wie soll man mit diesem Film umgehen? Was ist Ihre Empfehlung letzten Endes?
Also ganz wichtig ist für mich, was ich erzählen will, ich will nicht die Technik, ich mache kein Terra X über Palantir und die dann mal in 6,5 Minuten erklärt, wie Palantir funktioniert, welcher Quellcode da drin ist, das interessiert mich nicht. Sondern mir geht es natürlich um diesen Alex Karp, der nicht wie Peter Thiel ist natürlich auch sehr wichtig, der ist schließlich auch einer der Gründer und der größte Geldgeber, würde ich sagen.
Und ein Freund von Alex Karp.
Ein sehr guter Freund. Manchmal sagt Alex auch, dass der einzige richtig gute Freund, den er hat.
Und wir wissen, dass Peter Thiel natürlich ein absoluter Trump-Verehrer ist und Trump sich mit seiner Staatsvorstellung ja eher in Richtung Diktatur entwickelt. Und da sind wir wieder beim Big Brother.
Genau. Aber auf jeden Fall, dieser Alex Karp, der ist die entscheidende Figur von Palantir. Der ist seit 22 Jahren der CEO von Palantir. Der bestimmt den Kurs, der macht die Verträge, der ist der super Verkäufer. Würde ich jetzt zum Beispiel einen Verkäufer für meine Dokumentarfirma einstellen können, wenn ich aussuchen dürfte, ich würde Alex einstellen, weil er ein super Verkäufer ist und alle wichtigen Leute wollen ihn sprechen und bewundern ihn auf eine Art und Weise für seinen Nonkonformismus und für seine Witzigkeit.
Aber dennoch die Frage, Sie verzichten ja auch auf den klassischen Kommentartext im Film, ein legitimes Mittel seit Erfindung des Dokumentarfilms. Aber ich habe so das Gefühl, dass man Ihren Film sieht und denkt, also was mache ich jetzt?
Also meine anderen Filme sind auch immer so angelegt, dass die ambivalent sind und dass man so und so lesen kann, je nachdem, in welchem, wie man drauf schaut. Und ich will immer, dass meine Zuschauer, dass die aus dem Film rausgehen, draufschauen und dass man dann noch, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, noch mehr Fragen hat als vorher. Nämlich, ich habe keine binären Antworten, ja und nein, gut und böse, das gibt es bei mir nicht. Und das gibt es bei meinen anderen Dokumentarfilmen auch nicht. Alex ist eine hochambivalente Persönlichkeit und Palantir, das Produkt, Gossam, ist ein hochambivalentes Produkt.
Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Soll man solche Software zulassen in dem Kontext, dass sich dadurch vielleicht unsere Sicherheit erhöht? Zum Preis, das sagte ihr Interviewpartner, der Datenschutzbeauftragte aus Bayern.
Das ist ein extrem hoher rechtsstaatlicher Preis, den wir da zahlen. Wenn ich höre, wie viele zugriffsberechtigte Beamtinnen und Beamten es in Hessen gibt.
Also ich würde nach dem politisch, was jetzt alles passiert und wie Palantir sich verändert, noch mal mehr hin, alle Sachen, zum Beispiel von der ICE in den USA, wie illegale Einwanderer aufgespürt werden auch. Alles, wo sich Palantir gerade hinentwickelt, zu einer der größten digitalen Rüstungsunternehmen der Welt, würde ich noch mehr Vorsicht walten lassen und würde sagen, dass jetzt mehr Bösewichte gefasst werden oder schneller versus Freiheit, gesellschaftliche Freiheit, würde ich eher für die gesellschaftliche Freiheit immer votieren.
Wohlwissend, dass, wie Sie auch vorhin sagten, die andere Seite, die ich jetzt mal nicht genau benennen will, ebenfalls mit Software hochrüstet?
Naja, wir reden jetzt erstmal nur in Deutschland von dem, was die Polizei benutzt auch. Und Palantir wird seit 2017 von der hessischen Polizei zum Beispiel benutzt. Das sind jetzt insgesamt für 7 Jahre vergangen. Da könnte eigentlich mal eine europäische Lösung, sollte es geben. Und die nicht irgendwie direkt an den Trump-Staat irgendwie angedockt ist. Und theoretisch könnten ja auch, das ist ja immer die Gefahr oder das ist ja immer die Befürchtung, dass unsere sensiblen Sicherheitsdaten alle in die USA abfließen.
Ja, aber auch, ich glaube, eine europäische Lösung macht das besser, dass jetzt europäische Rüstungskonzerne unsere Daten haben?
Es muss ja nicht ein Rüstungskonzern sein, wenn SAP, SAS können ja auch dafür verantwortlich sein, dass eine Software gebaut wird, die funktioniert auch.
Gut, wer jetzt aus diesem Gespräch vielleicht auch nicht vollständig orientiert herausgeht, das war auch Absicht, weil in der Tat, es gibt keine eindeutige Antwort. Man muss das entscheiden aus dem eigenen Milieu heraus, wie man dies bewertet. Da kann der Film helfen, Watching You, die Welt von Palantir und Alex Karp. Ich habe gesprochen mit dem Autor und Regisseur dieses wirklich empfehlenswerten Films. Schauen Sie ihn sich an, er ist in der ARD-Mediathek zu sehen und ich wünsche toi 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 und viele Zuschauer, Herr Stern.
Danke, danke. Danke fürs Gespräch.
Teures Heizen. Verbraucherzentrale fordert Preisdeckel für Fernwärme. CO2-Kompensation. Umweltbewusst reisen. Geht das?
Ja, geht das? So klingt das, wenn Nachrichtenredaktionen ihr Publikum über WhatsApp versuchen, Nachrichten zu übermitteln. Darum soll es nämlich jetzt gehen. Es ist ja recht normal, dass eine ausdifferenzierte Medienlandschaft es mit sich bringt, dass eben auch viele Kanäle bespielt werden müssen, wie etwa die Tagesschau mit ihrem erfolgreichen TikTok-Kanal. Weniger bekannt ist aber, dass auch Nachrichten per WhatsApp verschickt werden, die Redaktionen, Nutzern und Nutzerinnen dann erreichen, das seit geraumer Zeit schon. Was es damit auf sich hat, hat Michael Mayer herausgefunden. Er ist jetzt live zugeschaltet aus dem Haus des Rundfunks in Berlin. Das als Hinweis, dass ich die anderen beiden Gespräche vor der Sendung aufgezeichnet hatte. Micha, warum machen denn die Redaktionen, die Nachrichtenredaktionen das, wohlwissend, dass vielleicht auch Staatstrojaner mitlesen?
Genau, naja, weil man das halt als zusätzlichen Spielweg erkannt hat. Also dieser Service besteht seit knapp 2 Jahren und wird durchaus genutzt. Also bei NTV zum Beispiel, die haben rund 220.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Bei ZDF heute sind es rund 590.000 und bei der Tagesschau von der ARD sind es 2,2 Millionen Nutzer. Und zum Vergleich, BBC News, die also natürlich sicherlich auch viele Interessierte im Ausland erreichen, auf Englisch, die kommen auf fast 13 Millionen Follower. Und die ARD-ZDF-Medienstudie aus dem letzten Jahr hat belegt, dass jeder Dritte unter 30 schon mal einen WhatsApp-Kanal abonniert hat. Dazu muss man wissen, dass es natürlich dabei auch um Sport, Unterhaltung oder irgendwas anderes gehen kann, denn auch Sportverbände oder Firmen sind ja zum Teil bei WhatsApp aktiv. Und es gibt zum Beispiel auch einen ARD-Mediathekskanal, da kann man sich dann Tipps für Filme, Serien oder Dokus, wie die, die du gerade besprochen hast, da kann man sich die als Tipp auf das Handy schicken lassen. Und RBB24 plant übrigens auch einen WhatsApp-Kanal, da ist der Starttermin allerdings noch offen. Ich habe mal mit Tilman Aritz gesprochen, er ist Leiter der Nachrichtenredaktion von NTV und er sagt, dass WhatsApp bislang eher als Kommunikations- oder sagen wir mal als unpolitischer Kommunikationskanal für Kita-Gruppen, Familienchats oder was auch immer wahrgenommen wurde. Doch das ändere sich nun langsam.
Es ist durch die starke Verbreitung natürlich ein interessanter Ausspielkanal für unsere Nachrichten. Die Idee dahinter, ein wenig origineller Gedanke und vielfach geteilt, man geht dahin, wo die Menschen sind. Und wenn die Menschen dort sind, haben wir gesagt, dann können wir sie dort auch informieren, wie wir es ja auch auf sonstigen Kanälen im öffentlichen Raum, digital natürlich, im TV, überall machen.
Nun könnte man sich aber auch vorstellen, dass das doch ganz schön nervig ist, also ständig die neuesten Meldungen zugespielt zu bekommen. Also ich bekomme zum Beispiel ständig Updates von einem Verkaufsshop, gerade eben wieder, allerdings willentlich. Aber zunächst denkt man, es könnte ja was Wichtiges sein. Wie funktioniert das bei Medienunternehmen denn technisch überhaupt?
Naja, das ist so eine Rubrik, die nennt sich Aktuelles und ich gebe dir völlig recht, das war auch meine Sorge, aber du kannst das stumm schalten, also dass dein Handy quasi nicht ständig klingelt, wenn eine neue Meldung kommt. Ne? Also wenn du das möchtest, kannst du das natürlich machen. Ne? Aber es ist so, dass zum Beispiel bei NTV wird im Schnitt alle 1-2 Stunden eine Meldung hochgeladen. Bei Breaking News Situationen natürlich auch öfter. Aber bei NTV ist zum Beispiel so, alle Nachrichten stehen nicht im luftleeren Raum sozusagen, sondern sind verlinkt auf Meldungen auf der NTV-Seite, hat mir Tilman Aritz erklärt.
Deshalb legen wir eigentlich großen Wert darauf, dass die Nachrichten auch alle angebunden sind an das, was wir machen, nämlich die Dinge ausführlich darstellen, erklären, einordnen, kommentieren. Und die WhatsApp-Schlagzeilen sollen da nur informieren, aber vor allen Dingen Anreiz bieten, sich intensiver mit den Geschichten zu beschäftigen.
Wie schaut das bei den Öffentlich-Rechtlichen, also bei ARD und ZDF aus? Wie gehen die mit WhatsApp um? Wir haben schon gehört, RBB24, ja, aber jetzt, ich sag mal, die Mutterunternehmen?
Ja, also Isabella David-Sagratzky ist Leiterin der Social-Media-Redaktion bei der Tagesschau in Hamburg und sie hat den Kollegen vom Saarländischen Rundfunk in einem Podcast erzählt, dass ihre Redaktion jeden Morgen und jeden Nachmittag eine Überblicksliste von Meldungen erstellt, Daneben verschickt die Redaktion durchaus auch Meldungen, die sich an jüngere Zielgruppen unter 30 richten.
Wenn wir wirklich junge Themen, das machen wir ja auch bewusst, rausgreifen, wirklich die gesprächswertig sind, die wirklich junge Zielgruppen betreffen, wenn es auch politische Themen sind, dass da eben die meisten Reaktionen auch erfolgen. Das heißt, es spricht für uns eben auch schon dafür, dass wir hier auch, sage ich jetzt mal, gut in dem Feld, so der Anfang mit der 20-Jährigen auch landen. Und wir sehen halt, Emotion funktioniert natürlich. Also zum Beispiel die erste deutsche Frau zurück aus dem All, die super viele Emotionen hervorgerufen hat, aber auch die Abschiedsworte von Thomas Müller. Also das sind nicht nur die härtesten News-Themen, die wir aber natürlich über den Tag auch machen.
Und beim ZDF geht man etwas anders vor und legt nicht ganz so starken Wert darauf, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Frederik Huvendieck ist Leiter der Online-Redaktion bei den ZDF Heute Nachrichten und er sagt, dass man aber schon durchaus experimentiere mit neuen Angeboten, auf die dann vielleicht doch eher auch die Jüngeren anspringen.
Auch mal eine Sprachnachricht verwenden. Wir haben so ein kurzes Audioformat, kurze Auszeit heißt das, dass sich mit verschiedenen Themen beschäftigt. Und so haben wir dann so eine Mischung aus Überblicksformaten, die eher hart newsiger sind, aber eine leichtere Ansprache haben mit Emojis und Duzen und so weiter, aber eben auch einzelnen Posts die Themen vertiefen, aber auch da häufiger eher so eine sehr nutzernahe, alltagsnahe Ansprache haben.
Nun, wie immer, wenn man auf Fremdplattformen ist, gibt es natürlich das Problem, dass die Kanäle abhängig sind vom jeweiligen Algorithmus. Wie ist das im Fall von WhatsApp?
Na, da besteht das Problem so ein bisschen weniger, weil es ja da nicht so sehr um Rangordnung geht, sondern darum, dass die jeweiligen Redaktionen autonom in ihrem Kanal, also quasi das ausspielen können, was sie wollen halt. Ne? Also für die Redaktion, wir haben es ja gehört, ist es nicht zuletzt ein zusätzlicher Ausspielweg, auf dem man kostengünstig auch mal neue Formate ausprobieren kann und dann schaut, was kommt an und was nicht. Aber klar ist natürlich auch, die Journalisten und Journalistinnen sind schon immer abhängig von Entscheidungen von Meta, also von dem Mutterkonzern von WhatsApp, also was da technisch möglich ist und was wo integriert wird vielleicht, also dass möglicherweise diese Dienste irgendwann dann vielleicht gar nicht mehr angeboten werden, das entscheidet natürlich letztlich WhatsApp und nicht die Redaktionen. Aber bis auf Weiteres sind die Redaktionen erstmal in ihrem eigenen WhatsApp-Kanal natürlich autonom und können dann entscheiden, was sie machen und was sie nicht machen.
Und das Schöne ist, auch die Nutzerinnen und Nutzer können entscheiden, ob sie WhatsApp nutzen oder vielleicht Alternativangebote, wo dieser Traffic natürlich eher unterbelichtet ist. Ich weiß gar nicht, gibt es da Redaktionen, die Threema benutzen? Oder?
Gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also Threema habe ich noch nicht geguckt, aber ich glaube eher weniger. Also ich denke, die sind wahrscheinlich beschäftigt mit den Kanälen, die sie jetzt schon bespielen müssen,
nehme
ich
mal an. Ja. Aber wer das weiß, kann uns ja ruhig eine E-Mail schicken an office@radio1.de. Dann bekomme ich das weitergeleitet und wir gucken dann mal, ob wir mal dieses exotische Element dann hier vorstellen. Vielen Dank, Michael Mayer, zumindest erstmal bis hierhin aus dem Funkhaus in Berlin und dann bis zum nächsten Kontakt.
Gerne.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Zwei der eben gehörten Themen waren bereits 2011 bzw. 2016 hier im Medienmagazin behandelt worden. Zu Beginn hören wir im Podcast Bonustrack das Thema Staatstrojaner im Medienmagazin vom 15. Oktober 2011.
Ja, seit einer Woche ist der Bundestrojaner weit oben in der medialen Beachtung. Für die Kurzzusammenfassung, für alle, die dieses Thema ignoriert haben, hier nochmal die Tagesschau.
Gegen die deutschen Sicherheitsbehörden werden Vorwürfe wegen der Online-Überwachung Verdächtiger erhoben. Dem Chaos Computer Club ist nach eigenen Angaben eine solche Spionagesoftware zugespielt worden. Das Programm, so die Computerexperten, verstoße mit seinen Funktionen massiv gegen die Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht für die Online-Überwachung gesetzt hatte. Es sei damit möglich, unbemerkt auf Dateien, Mikrofon, Kamera und Tastatur des ausgespähten Computers zuzugreifen.
Soweit so gut. Für dieses Medienmagazin traf ich mich aber dennoch mit einem Fachmann, der das auch ein bisschen philosophisch und geschichtlich einzuordnen weiß. In einem Berliner Café traf ich mich mit Dr. Sandro Geiken. Er ist Technik- und Sicherheitsforscher an der Freien Universität Berlin. Von Hause aus eigentlich Philosoph und hat sich dann aber mehr so dem technischen Feld zugewandt. Man kann ihn auch als Internetphilosophen bezeichnen und ging mit ihm weit zurück bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Also die Geschichte des Computers ist eng verbunden mit der Geschichte der Spionage. Ja, Maschinentheorie und Turing war Bletchley Park, da war Turing beschäftigt und das war eine Institution der militärischen Nachrichtendienste. Ja, da ging es um Codeknacken und so weiter. Und das ist natürlich eine Parallelgeschichte sozusagen der Spionage, die immer die Entwicklung des Computers begleitet hat und jetzt natürlich umso mehr. Ja. Also das meiste, was die Nachrichtendienste im Moment an Wissen rausziehen, ist schon ganz einfach OSINT, Open Source Intelligence. Also man guckt einfach ganz normal alles im Netz, was so verfügbar ist, weil ja auch die Leute alles blöd sind, alles mögliche reinstellen. Und wertet das dann aus, ja. Und das reicht meistens schon, um ziemlich detaillierte taktische, strategische Analysen zu machen. Aber wenn es nicht reicht, sind die Nachrichtendienste natürlich bei allen voran immer auch in der Lage, da einzubrechen und dann zu infiltrieren und entsprechende Sachen zu machen. Oder sollten in der Lage sein. Ja, man weiß nicht, ob sie die Kapazitäten dann hoffentlich haben oder nicht, aber ja, das ist natürlich auch ihre Aufgabe, ja. Da sehe ich aber auch kein Problem. Das sollen die machen und das ist ja ein Ding. Und das, wir haben uns ja als Staat, als demokratischer Rechtsstaat darauf geeinigt, dass wir das haben wollen und brauchen. Von daher müssen wir da jetzt auch nicht dran meckern, dass sie dann ihren Job machen, den wir ihnen gegeben haben. Was natürlich viel problematischer ist, sind diese Bereiche Information Operations, die dann halt entweder von Nachrichtendiensten, Abteilungen in Nachrichtendiensten oder von dezidierten militärischen Abteilungen unternommen werden. Denn da geht es ganz klar und knallhart um die massenhafte, teilweise perfide, teilweise recht krude Manipulation von politischem Wissen und Meinen. Und da für diese Einheiten ist das Netz natürlich absolut gefundenes Fressen, ja, wo man da also dann so tun kann, als wäre man ein Terrorist, wo man so tun kann, als wäre man ein linker Aktivist oder ein grüner Aktivist oder was auch immer, in allen Foren mitschreiben kann, in allen Blogs mitschreiben kann, Webseiten betreiben kann, Webmagazine betreiben kann, so tun kann, als wäre man ein wissenschaftliches Institut und Studien raushauen kann und so weiter. Also das nutzen die noch und nöcher. Ja. Und da werden natürlich die Mechanismen der Demokratie sehr nachhaltig und sehr, sehr tiefgründig untergraben. Ja. Gerade wenn wir dann sagen, dass das Internet ein wichtiges Medium für unsere politische Meinung geworden ist. Also wir wissen nicht, wie viel im Internet einfach von feindlichen Diensten geschrieben wird, weil die uns gerne amerikafreundlich oder China-freundlich oder sonst was wie freundlich machen wollen oder vielleicht auch feindlich gegen irgendwas anderes. Das ist einfach in keiner Weise integer und da an der Stelle funktioniert dann Demokratie auch gar nicht mehr. Ja. Also für mich ist die Nutzung des Internets eher ein Problem für die Demokratie als eine neue Option oder ein zusätzlicher, besserer Kanal für Demokratie. Und zwar gerade weil es nicht kontrolliert ist. Ja.
Die Frage Kontrolle bleibt trotzdem, kriegt man das in den Griff?
Na, die Frage ist, was wollen wir denn mit dem Internet machen? Ja, wenn wir das, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir das Internet unkontrolliert lassen. Ja, wenn wir sagen, wir haben dieses Medium, das ist in seiner technischen Struktur so und es ist auch ganz schwierig, Kontrolle überhaupt zu implementieren. Ja, diese ganzen Ideen, die Politiker jetzt haben, Vorratsdatenspeicherung und sowas, das ist völliger Unsinn, weil selbst der dümmste Kleinkriminelle kann eine Vorratsdatenspeicherung umgehen. Ja, das braucht man nicht. Und dann so eine wirklich solide, knallharte Regulierung und Kontrolle, das könnte man sicherlich machen mit unter erheblichen Kosten und so weiter. Aber auch da wäre es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass die findigeren Kriminellen, und das sind ja in der Regel auch die gefährlichen, sowieso ihren Weg drumherum finden und die Nachrichtendienste und PR-Institute ohnehin, sodass also die Kontrolle, wie das halt sehr oft so ist bei diesen Überwachungsmaßnahmen, letztlich dann nur auf eine Kontrolle der Unschuldigen und hinausläuft. Und das braucht man natürlich nicht. Das wollen wir nicht und das brauchen wir nicht. Dafür haben wir auch die Unschuldsvermutung. Von daher können wir sagen, Kontrolle im Internet ist nicht funktional herzuleiten, auch wenn sich das viele wünschen. Kontrolle im Internet ist auch von sehr vielen Gruppen in der Gesellschaft nicht gewünscht. Wie viele das sind, wissen wir nicht, weil wir keine richtigen Umfragen dazu hatten. Nichts Repräsentatives, es sind bis jetzt immer nur Lobbygruppen, die sich dazu geäußert haben. Aber so oder so scheint das ein schwieriges Thema zu sein. Also könnten wir es auch einfach lassen. Und dann müssen wir aber ganz dringend darauf hinweisen und unglaublich dafür sensibilisieren, dass das Internet nun mal kein zuverlässiges Medium für politische Bildung ist, ja, und für überhaupt politische Aktivitäten und Debatten. Und das ist also was, wo man dann vielleicht mit Awareness, Sensibilisierungskampagnen arbeiten müsste oder sowas. Und wo man dann sicherlich in einigen Bereichen auch überlegen muss, ob man entsprechende Regulative einbaut. Also so ein Szenario zum Beispiel ist für Informationskriegsführung, das ist, dass man dann in Staaten, wo es sowieso die politische Lage nicht so stabil ist, dass man dann mal diese hohe Geschwindigkeit der Nachrichtenverbreitung in sozialen Medien dazu nutzt, um mal als Agent Provokateur mal an so einen richtigen Konflikt zu agitieren. Na, wenn ich zum Beispiel, wenn wieder Streit ist, Ärger ist in den Banlieues und ich mache dann so ein verwackeltes Video, wie Polizisten Jugendliche zu Tode knüppeln, im richtigen Zeitpunkt, ja, kombiniert vielleicht doch mit so zwei Leuten in der Straße, die dann ein Auto anzünden oder sowas aus meiner Truppe, dann habe ich für relativ kleines Geld große politische Unruhen in Frankreich gestiftet.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, vielleicht ist es eine naive Frage, gibt es doch aber Regeln für Nachrichtendienste und das Schüren von Konflikten gehört ja nun eher nicht dazu, aber auch nicht das Eindringen in Laptops und Computern auf die Art und Weise, wie sie jetzt durch den Chaos Computer Club zumindest dokumentiert wurden.
Also jeder Nachrichtendienst hat seine eigenen Regeln. Ja, das muss man einmal sehen. Der US-Nachrichtendienst hat andere Regeln als der deutsche und der US-Nachrichtendienst kann aber trotzdem auf das deutsche Internet zugreifen. Ja, also von daher würde ich sagen, sind die Deutschen noch sehr moderat im Verhältnis zu dem, was andere Länder so machen und können.
Gut, es gibt amerikanische Spielregeln offenbar, aber es gibt auch deutsche und die sind ja hier offenbar verletzt worden. Es gibt keine total Online-Durchsuchungsfreiheit, sondern es gibt so eine Light-Variante, womit man Skype-Telefonate abhören kann. Die Strafprozessordnung ist da überhaupt nicht sehr ausgelegt.
Falsch. Das ist vom Chaos Computer Club falsch ausgelegt worden. Ja, ich habe da ein Handelsblatt was dazu geschrieben. Die sind das. Also da waren einige Sachen waren komplett falsch und auch rechtswidrig. Ja, diese Umleitung über die USA. Und die schlechte Verschlüsselung. Aber dass man da jetzt so ein Werkzeug gebaut hat, das quasi Vorlauf gegeben hat für eine Riesenüberwachungskram, das ist einfach Quatsch gewesen. Ja, das haben die sich so sehr zurechtgebogen.
Die Software kann nicht nachladen?
Na klar kann die nachladen, aber jede Software kann nachladen. Ich muss doch, wenn ich irgendwie einen Rechner infiltriere und wenn ich nur Skype mir ansehen will, dann muss ich da einbrechen. Ja, und wenn ich einmal eingebrochen bin, ist genauso wie meine Hausdurchsuchung, kann ich danach alles Mögliche machen, wenn ich drin bin. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich auch alles Mögliche tue. Ich brauche notwendig, Angriffe sind immer mehrstufig auf solche Systeme und ich brauche notwendig erstmal einen Einbruch.
Also ist das jetzt ein kleiner Fisch, den wir gerade so gesehen haben?
Ein kleiner Fisch, das war ein bisschen Inkompetenz und viel Aufregung und auch sehr viel Propaganda von den Aktivisten, die da hinterhergeschoben wurde. Also war jetzt ein bisschen daneben, was man hat.
Also müssen wir uns keine Sorgen machen, dass mehr Drogen und andere Verbrecher gesucht werden mit unverhältnismäßig hohem Aufwand, nämlich dem Einbruch und nicht über andere Mittel und dass Terroristen ganz unten sind in der Bekämpfung?
Das ist eine andere Frage. Ja, die Frage bei dem Bundestrojaner ist jetzt, ob das ein Werkzeug war, das dazu gebaut war, eine allumfassende Computerüberwachung zu machen. Das sehe ich in den Anlagen nicht. Die Frage, ob das Werkzeug, das den Strafverfolgungsbehörden in die Hand gegeben wird, auch proportional und rechtsgemäß genutzt wird, ist eine andere Frage. Und da sehe ich jetzt aber rein aus der technischen Struktur des Bundestrojaners keine Indizien. Ja, da müsste man halt an anderen Stellen nachsehen, wo wird denn was mit welchen Werkzeugen ermitteln. Ich weiß nicht, ob das jemand macht. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber das wäre natürlich dann die andere Frage, die man da stellen müsste.
Nach eben gehörtem Interview mit Dr. Sandro Geiken von der Freien Universität traf ich mich mit Andreas Bock. Er ist Sprecher des Chaos Computer Clubs und konfrontierte ihn mit den Ansichten, dass der CCC hier aufbausche.
Also man muss sagen, dass man da schon merkt, dass der Herr Geiken Philosoph ist und weder Jurist noch Techniker. Es ist mitnichten so, dass das, was wir da gefunden haben, eine Kleinigkeit ist oder gar zwangsläufig ist. Es geht damit los, dass das Bundesverfassungsgericht eindeutig definiert hat, dass in Fällen der Quellentelekommunikationsüberwachung, und damit hatten wir es ja zu tun, die technischen Voraussetzungen existieren müssen, dass man nichts anderes tun kann, außer genau die Telekommunikationsverbindung abzuhören. Also das Nachladen des Codes darf gar nicht da drin sein. Nun könnte man postulieren, dass es einen Trojaner ohne diese Fähigkeit nicht geben kann. Das bedeutet aber auch, dass es eine Quellen-TKÜ ohne Verletzung der Grundrechte nicht geben kann. Das Zweite ist, dass man ja sauber trennen muss zwischen dem Aufbringen einer Malware auf den Rechner und der anschließenden Fernsteuerung. Es ist sicherlich richtig, dass sozusagen das Hochladen von Code da Bestandteil ist, aber erst in der ersten Phase. Und auch nicht in dem Szenario Quellen-TKÜ, wo zum Beispiel die Software installiert wird, während der Rechner an der Grenze durchsucht wird. Es ist technisch nicht notwendig, dass Code nachgeladen werden kann, und diese Fähigkeit wurde da explizit eingebaut. Es ist insbesondere deswegen keine Kleinigkeit, weil wir nicht nur über den Einsatz von Trojanern für die Strafverfolgung diskutieren. Das ist sicherlich eine Diskussion, die wir vehement geführt haben. Sondern was eigentlich schockierend dabei ist, ist die Tatsache, dass hier wissentlich und willentlich durch unsere Behörden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auf krasseste Art und Weise missachtet wurden. Und dass der Innenminister in Bayern diese Vorgänge nach wie vor leugnet. Also wir haben es mit einem glasklaren Verfassungsbruch durch staatliche Organe zu tun. Und das ist der große Skandal, das ist keine Kleinigkeit.
Aber was ist denn mit dem Argument, dass US-Geheimdienste ihre eigenen Regeln haben und auch das deutsche Internet natürlich benutzen, sofern man das so teilen kann, aber physisch dann ja schon?
Also zu sagen, naja, die anderen hacken uns auch, deswegen ist es egal, wenn unsere Behörden uns auch hacken, das ist ein fatalistisches Argument. Und es ist nicht nur fatalistisch, sondern es verkennt auch, dass...
Aber vielleicht realistisch.
Es ist durchaus realistisch. Natürlich gibt es Trojaner von kriminellen Organisationen, von Geheimdiensten und Militärs anderer Länder, das ist richtig. Aber von Trojanern, die von unseren eigenen Behörden eingesetzt werden, geht eine ganz besonders spezifische Gefahr aus. In dem Moment, wo man nämlich politisch aktiv wird, wird man möglicherweise zur Zielscheibe von Maßnahmen des eigenen Apparates. Also was interessiert es einen amerikanischen oder einen chinesischen Geheimdienst, wenn ich in Berlin einen Korruptionsskandal aufdecke? Aber wenn ich in Berlin einen Korruptionsskandal aufdecke, dann interessiert das die in Berlin betroffenen Politiker. Und wenn die über die Möglichkeit verfügen, in meinen Rechner einzubrechen, dann werden die das möglicherweise tun. Also die Schranken des Bundesverfassungsgerichtes, die Schranken des Grundgesetzes, die gibt es ja aus gutem Grund.
Ist denn, und das ist jetzt eine grundsätzliche Frage, eine Online-Durchsuchung, das ist ja auch so ein bisschen ein verschönernder Begriff, also der Online-Einbruch ja eigentlich, der staatlich sanktionierte, ist der zwingend nötig? Kriegt man nicht dieselben Informationen, indem man zum Beispiel sagt, wir fragen mal bei Skype nach, ob wir uns nicht sozusagen ranhängen können? Kann man nicht tatsächlich klopfen und sagen, geben Sie mal Ihren PC her, wir gucken mal, was Sie auf der Festplatte haben?
Also insbesondere bei Skype ist es natürlich so, dass eigentlich gar kein Grund besteht, solche intrusiven Maßnahmen anzuwenden. Es ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das an die hier geltenden Gesetze gebunden ist. In den Datenschutzbestimmungen von Skype steht auch drin, dass Strafverfolgungsbehörden, die mit dem passenden Beschluss kommen, die Schlüssel für die Kommunikation ausgehändigt werden. Also das Mitschneiden müssen die Strafverfolgungsbehörden dann schon noch selber machen, weil das ja gar nicht über die Server von Skype läuft. Aber die Schlüssel, mit denen das verschlüsselt ist, die werden von Skype verteilt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zusammen mit einer regulären Kommunikationsüberwachung darauf zuzugreifen. Die Beschlagnahme eines Rechners, na gut, eine Festplatte kann verschlüsselt sein. Also es gibt da schon Punkte, wo man argumentieren kann, es gibt Daten, an die kommt man nur ran, wenn man einen Trojaner installiert. Aber das Argument dazu ist, dass es genau auch Daten gibt, in denen der Staat nichts verloren hat. Und das ist der sogenannte Kernbereich der persönlichen Lebensgestaltung, den das Bundesverfassungsgericht definiert hat. So, und da dürfen die nicht ran. Und Punkt. Da gibt es auch kein Diskussionsspielraum dafür, dass es nicht ein massiver Eingriff wäre.
CCC-Sprecher Andreas Bock, fast schon etwas konspirativ aufgenommen. Vielleicht haben Sie es an der Akustik gemerkt, in einem stehenden Auto. Vor 9 Jahren hieß es, E-Mail war gestern, WhatsApp ist morgen, Fragezeichen. Hören Sie einen Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 6. Februar 2016. Im letzten Medienmagazin Podcast hatten Sie als Bonus von mir den goldenen Blogger des Jahres 2015 mit reingepackt bekommen. Lorenz Marold, er ist Chefredakteur des Tagesspiegels. Er wurde goldener Blogger des Jahres als Blogger ohne eigenes Blog, aber dafür mit Newsletter. Und wenn Sie das gerne nochmal nachhören wollen, auf radio1.de oder auch in der ARD Mediathek finden Sie dieses Interview im Podcast, wie gesagt, der letzten Ausgabe. Ich habe einen kleinen Ausschnitt nochmal mitgebracht, weil ich jetzt mit Ihnen ganz gerne das Thema WhatsApp diskutieren will, beziehungsweise mit Daniel Fiene, der ja auch gleichzeitig Mitveranstalter und Initiator der Goldenen Bloggerwahl seit 8 Jahren nun schon ist. Und
Ich war insofern ein bisschen freudig überrascht, dass die E-Mail an sich so eine große Renaissance erlebt mit diesem, ich sag mal, E-Mail-Blog von Lorenz Marold, nämlich dem Checkpoint. 100.000 E-Mails verschickt er jeden Morgen aus dem Herzen von Berlin. Und ich fragte ihn, ob er sich denn vorstellen könne, dass das irgendwie E-Mail ein Auslaufmodell ist und gerade nachdem jetzt auch der Miterfinder von WhatsApp, Jan Kuhm, gesagt hat auf der DLD in München, dass man die Unternehmen jetzt verstärkt einbindet, die privaten Nutzer befreit von den Kosten, ob das vielleicht auch eine Chance sei für den Tagesspiegel.
Die Frage, ob das jetzt über einen Newsletter unbedingt vermittelt werden muss, steht für mich nicht im Zentrum. Wenn es andere Wege gibt, die mindestens genauso gut funktionieren, kann das sehr gut sein, dass der Newsletter als solcher relativ schnell auch wieder weg ist. Aber das finde ich auch nicht schlimm, weil für mich kommt es ja nicht auf das Medium an, also wie vermittle ich es, sondern was vermittle ich. Und ich glaube, dass wir da für Berlin schon auch so eine Lücke gefüllt haben, die es gab. Und das freut mich. Und wenn es das nicht mehr in der Form des Newsletters gibt, dann machen wir es halt in einer anderen Form.
Aber nochmal. Ja, aber nochmal, und da geht's dann weiter im Podcast, da können Sie nochmal nachhören, die Nachfrage, ob er denn tatsächlich WhatsApp als neue Chance sieht. Wie gesagt, für mich ist das jetzt so Kaffeesatzleserei als Nicht-Experte, aber Daniel Fiene, den Sie ja vielleicht von D-Radio Wissen kennen, der macht dort die Sendung Was mit Medien, auch hier gelegentlich als Autor auftaucht, hat sich bei RP Online exakt genau mit diesem Phänomen WhatsApp als Nutzung für eine Medienmarke beschäftigt und ich fragte ihn, ob denn möglicherweise zurzeit nicht vielleicht doch die E-Mail besser sei als WhatsApp.
Ich glaube, das ist so ein Äpfel-Birnen-Vergleich. Wenn man sie direkt vergleichen muss, würde ich sogar sagen, Instant Messenger funktionieren sogar besser. Weil wie ist das bei so einem typischen Newsletter? Wenn ich jetzt einen Newsletter an 100 Empfänger verschicke, dann wird er gerade mal von 20% geöffnet. Also 20 machen den ungefähr auf und nur 2 bis 3 interessieren sich so sehr für die Inhalte, dass sie auch auf einen Link klicken, der da drin ist. Und bei dem WhatsApp Messenger, da stelle ich etwas ganz anderes fest. Der wird zum Teil zu 98% geöffnet, die Nachricht, die man darüber verschickt. Und die Klickraten, die liegen auch bei 50%. Das ist etwas, was Medientreibende in den letzten Monaten mit großem Interesse festgestellt haben, dass es augenscheinlich ein sehr, sehr großes Interesse der Leser gibt, auch auf dieser Plattform vertreten zu sein, was mich persönlich zunächst überraschte, weil das ja eigentlich eine sehr private Umgebung ist, auf der man dann eigentlich mit seinen Freunden, mit seiner Familie unterwegs ist, wo man sein ganzes Sozialleben organisiert und dass da auch Platz für Medienmarken ist. Ich war eher skeptisch, aber die Zahlen haben dann nach dem Test eigentlich bewiesen, nee, die Nutzer möchten das.
Deswegen bist du der Meinung, dass das Jahr 2016 das Jahr der Instant Messenger wird?
Also ich bin deswegen der Meinung, weil wir in den letzten 4 Wochen schon sehr interessante Entwicklungen feststellen konnten. Bisher war es so, WhatsApp hat ja eigentlich offiziell externe Anbieter nicht unterstützt, dass sie auf der Plattform aktiv sind. Und das ändert sich jetzt. Nicht nur bei WhatsApp, sondern auch bei dem Facebook Messenger.
Darf ich dich mal kurz unterbrechen, weil es gab doch einige Medien, einschließlich Spiegel Online und RP Online, die WhatsApp genutzt haben. Wie ist denn das möglich gewesen?
Sehr viele Anbieter sogar. Also ich glaube, sehr, sehr viele Zeitungen. Oder es gibt kaum zum Beispiel Regionalzeitungen, die sich dagegen entscheiden, auf WhatsApp unterwegs zu sein. Man hat es halt einfach gemacht. In den AGB des Dienstes steht drin, dass der kommerzielle Einsatz nicht erlaubt ist. Und wenn man ja Juristen fragt, gibt es da unterschiedliche Ansichten, wie das denn gemeint ist. Und ich glaube, Medienanbieter haben das mal so gesehen, dass sie zumindest keine Werbung über WhatsApp verschickt haben, aber eigene Inhalte verbreitet haben. Das Interesse der Nutzer war einfach so groß, dass man dieses Risiko in Kauf nimmt. Man hörte auch von einigen Medien, die über Nacht von WhatsApp gesperrt worden sind, als sie anscheinend zu viele Nachrichten verschickt worden sind. Denn das habe ich auch im eigenen Experiment mit dieser Plattform gemerkt. WhatsApp hat interessante Sperrmechanismen, Anti-Spam-Filter. Sie haben natürlich ein großes Interesse, dass kein Spam an die Nutzer verschickt wird und deswegen gibt es dort Restriktionen, die gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit dokumentiert sind, aber zum Beispiel kann man nicht von einem Account aus mehr als, ich sag mal, 1200 Empfänger innerhalb von 10 Minuten erreichen, was natürlich schwierig ist, wenn ein Breaking-News-Fall ist. Und so haben sich dann Drittanbieter in den letzten Monaten etabliert, die Lösungen angeboten haben. Zum Beispiel die zahlreichen Abonnenten auf unterschiedliche SIM-Karten verteilt haben, so dass man dann in einem Rutsch ganz bequem per Web-Oberfläche alle seine tausenden Abonnenten da auch erreichen kann. Und diese Drittanbieter haben da eine echte Marktlücke für sich entdeckt. Das ist natürlich ein risikoreiches Geschäft. Auf der einen Seite immer so ein bisschen die Angst, verändert WhatsApp die inoffiziellen Schnittstellen. Das heißt, von heute auf morgen können alle Abonnenten verloren sein. Auf der anderen Seite haben die Medienanbieter hohe Klickraten auf die eigenen Inhalte erlebt, sodass man dieses Wagnis eingegangen ist.
Nun wird also praktisch dieses Verfahren legalisiert und damit ja dann auch kommerzialisiert. Was kommt da auf die Medienmarken zu?
Also ich sehe da gerade zwei Tendenzen. Nicht nur, dass dort WhatsApp sehr aktiv unterwegs ist, sondern auch Facebook mit seinem eigenen Facebook Messenger. Dort gibt es nämlich interessante Entwicklungen. Im vergangenen Jahr haben wir schon mal gehört, dass Facebook an der Stelle auch einen persönlichen Assistenten entwickelt. Also ich kann diesen persönlichen Assistenten über den Facebook Messenger erreichen. Ich kann zum Beispiel eine Frage stellen, welche Cafés gibt es in Berlin Mitte, und dann zeigt er mir eine Liste. Ich kann aber auch Anwendungen nutzen und in einem ganz konkreten Restaurant einen Tisch reservieren. Ich brauche diesen Instant Messenger dazu also nicht mehr verlassen. Ich muss also nicht extra auf die Homepage eines Restaurants oder eines Cafés gehen, wo ich zum Beispiel einen Tisch reservieren möchte, sondern ich kann das in dem Messenger umsetzen. Das sind so kleine Programme, so kleine Applikationen. Und wir haben jetzt im Januar festgestellt, und das hat auch die US-Medienberichterstattungsbeobachter haben das herausgefunden und auch berichtet, dass Axel Springer eine dieser Schnittstellen, mit denen Facebook derzeit experimentiert, anscheinend testen darf. Und tatsächlich, der Sportticker von Bild.de, der wird jetzt nicht nur über WhatsApp, sondern auch über den Instant Messenger von Facebook, über den Facebook Messenger verschickt. Das ist ein Test. Und da erwarten jetzt viele, dass diese Schnittstellen im Laufe des Jahres freigegeben werden. Das heißt, Medien können dann auch eigene Inhalte nicht nur über WhatsApp, sondern auch über den Facebook Messenger zur Verfügung stellen.
Nun wissen wir ja, dass WhatsApp mittlerweile von Facebook gekauft ist. Ist das sinnvoll, diese zwei verschiedenen Ausspielwege zu bedienen? Oder prognostizierst du, dass der WhatsApp-Messenger sozusagen in Facebook integriert wird?
Bei WhatsApp gibt es etwas Interessantes. Es gibt nämlich immer Entwickler-Betas in der Android-Umgebung. Und da ist einem Entwickler aufgefallen, der sich mal die aktuelle Beta-Version von WhatsApp für Android angeschaut hat, dass es eine Funktion gibt, die das Teilen der Inhalte mit Facebook ermöglicht. Das heißt, dort wird versprochen, wenn ich meinen WhatsApp-Account mit Facebook verbinde, dass dann das Erlebnis auf Facebook besser werden soll, sprich, dass die Newsfeed-Inhalte noch genauer dargestellt werden. Das heißt, da findet eine Datenanalyse statt. Hier sehen wir also so eine erste Verknüpfung, die tatsächlich dann auch stattfinden kann.
Aber mit dem Nachteil, dass sämtliche Telefonkontakte von mir bei Facebook plötzlich landen.
Das ist richtig. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich das natürlich auch datenschutzrechtlich überlegen muss, inwieweit man das möchte oder man das nicht möchte. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Facebook die beiden Messenger getrennt halten möchte. Und zwar sieht man das eigentlich jetzt auch bei der Ausweisung der aktuellen Quartalszahlen. Da haben wir WhatsApp weiterhin mit 900 Millionen Nutzern und der Facebook Messenger ist auf 800 Millionen angewachsen. Und sie sprechen dort unterschiedliche Zielgruppen an. Und da, glaube ich, versuchen sie, die jeweiligen Stärken der einzelnen Messenger beizubehalten, um möglichst viele unterschiedliche Menschen auch zu erreichen.
Daniel Fiene, zu den Vorteilen für Medienunternehmen mit Instant Messengern umzugehen. Can I get your hand to ride on? Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind, und wenn Sie jemanden kennen, der an den Themen dieses Podcasts ebenfalls Interesse haben könnte, teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist das Medienmagazin-Abo in der ARD-Audiothek. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Ich freue mich aber auch, das wissen Sie, wenn Sie live am Radio dabei sind. Immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr auf Radio 1. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.